Das Endometriose-Projekt, dein Podcast rund um das Thema Endometriose, ganzheitliche Ansätze zur Endometriose-Behandlung und vor allem, was du aktiv tun kannst, um mehr Wohlbefinden, Lebensqualität, aber vor allem auch Gesundheit in dein Leben holen zu können.
Also, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute habe ich wieder ein sehr spannendes Interview-Special für dich. Und zwar habe ich heute Pantelis zu Gast. Er ist Gesundheitscoach und Experte für Müdigkeit und Schilddrüsengesundheit. Und bei diesen Themen wird es wahrscheinlich ab und an automatisch auch eine Frau mit Endometriose in seiner Klientel mit dabei haben, denn diese Dinge kommen sehr gerne gemeinsam zur Tür rein. Und von daher freue ich mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Pantelis.
Hi, grüß dich, Romina. Schön, dass ich hier sein darf.
Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, wer du bist,
Ja.
was du machst und wie dich das Ganze vielleicht zu deinem heutigen Beruf geführt hat?
Ja, ich würde es eigentlich gar keinen Beruf nennen, sondern es ist, für mich fühlt sich das eher so wie so eine Mission an. Eine Mission, einfach Menschen gesund zu machen.
Das dachte ich mir
Ich
schon, wollte aber nicht vorgreifen.
Alles gut. Ja, mein Name ist Pantelis Germanidis. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Deutschland, aber gebürtig aus Griechenland und bin jetzt auch seit knapp fast 2 Jahren auch ausgewandert nach Griechenland und beschäftige mich mit dem Thema Gesundheit jetzt schon etwas auch länger, seit 2014. Aber wenn es um Ernährung geht und quasi auch so körperliche Aspekte, so rein körperlich, jetzt nicht irgendwie geistig und so weiter, dann halt so seit 2016, 2017 rum, habe ich mich mal mit dem Thema Ernährung und so weiter beschäftigt. Nachdem ich dann als junger Bub verstanden habe, dass die Politik nicht richtig läuft, da war ich so ein kleiner Verschwörungstheoretiker, und habe dann aber nicht gecheckt, dass die auch eventuell mit der Ernährung und mit allem, den ganzen Konstrukt da uns eventuell auch nicht so das Beste wollen. Ja, ging es dann eigentlich relativ dann auch schnell in die Richtung Ernährung und selber, ne, also ich war selber todkrank, hatte viele, viele Krankenhausbesuche hinter mir, viele Arztbesuche und keiner wusste, was los ist. Und wie es so schön ist, wenn man von so vielen Seiten dann gehört bekommt, dass, ja, sie sind kerngesund, sie sind jung, ne? Zu dem Zeitpunkt 2014 war ich 18, ja, sie sind ein junger Mann, kerngesund, alles ist super, Organe sehen gut aus, Blutergebnisse sind toll. Sie haben nichts, ja, psychosomatisch. Mit solchen Aussagen wirst du dann konfrontiert und dann bist du dann erstmal, stehst du da alleine da, ne? Ich stand auch viele Jahre alleine da. Und dann, ja, hilft man sich selbst. Ja? Wenn es promovierte Menschen nicht schaffen, dir zu helfen, dann muss man sich selbst helfen und dann kommt man auch zu Alternativen und dann hat die Reise halt einfach angefangen. Und ja, um das mal kurz zu fassen, begleiten wir jetzt mittlerweile seit über 2,5 Jahren, fast 3 Jahre, Menschen mit wirklich unterschiedlichsten Erkrankungen, wirklich von A bis Z, alles mit dabei.
Ja.
Und unterstützen da die Menschen, einfach wieder gesund zu werden, ne? Muss man sozusagen.
Ja. Und mit wie meinst du dich und deine Frau, gell?
Das verwechseln viele. Also
Also.
meine Frau ist die Sophia Kyriaki oder Kyriaki auf Griechisch ausgesprochen, ist quasi Geschäftspartnerin. Ja. Eine gute Kollegin, gute Freundin geworden, natürlich auch über die Jahre. Also wir haben uns super ergänzt, auch von Anfang an, sonst hätten wir nicht zusammengearbeitet, hatten viele Meinungen, die einfach sich überschnitten haben. Wir haben Gesundheit sehr gleich betrachtet. Natürlich haben wir auch ab und zu unterschiedliche Meinungen, was vollkommen in Ordnung ist. Und somit haben wir dann ja mit Kyriaki zusammen 2021 das ganze Coaching gegründet und wie gesagt unterstützen Menschen dabei, gesund zu werden.
Super cool. Jetzt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ist ja eben das Thema Müdigkeit und Erschöpfung sehr, sehr häufig auch gepaart mit Endometriose. Wie erlebst du Endometriose? Wie siehst du Endometriose so aus deiner
Ja.
Perspektive?
Wenn wir Endometriose als Krankheitsbild uns anschauen, dann darf ich erstmal anfangen und in den Themenfeld eingreifen, was viele erstmal übersehen. Ja, und was übersehen wir, wenn sich Endometriose quasi entwickelt? Und das sind auch die ersten Anzeichen, die gefühlt heutzutage jeder Mensch von uns hat. Und das ist Müdigkeit. Müdigkeit ist der erste Step und der erste Schritt, in dem dein Körper dir signalisiert, du, irgendwas läuft hier nicht vernünftig bei mir. Ich habe Probleme. Ich schaffe es nicht, dir Energie zu geben. Deswegen müssen wir einen Gang runterfahren. Ich komme nicht mehr hinterher. So. Das ist der erste Hilfeschrei eigentlich vom Körper. Und mit der Müdigkeit fangen eigentlich alle Probleme an. Jeder, der schlimme Erkrankungen bekommen hat, der kann vielleicht jetzt zurückdenken und vielleicht hat das wahrgenommen, bewusst oder auch nicht. Ja, die meisten nehmen es gar nicht bewusst wahr, dass es schon ein Warnsignal ist. Viele ignorieren das. Ich habe das auch ignoriert. Bei mir war das nicht anders. Und dann ignorieren wir die Müdigkeit und leben quasi gegen unseren Körper. Der Körper signalisiert, hey, wenn du so weitermachst, wie du bis jetzt dein Leben führst, dann machen wir das nicht mehr lange mit. Ja, weil ich sage immer, wie gesagt, Müdigkeit ist so der erste Step, wo der Körper anfängt, langsam in die Knie zu gehen. Und der Körper so, ja, du hörst nicht auf mich, du tust nicht das, was ich eigentlich brauche, was mir eigentlich gut tun würde. Dann gehen wir doch mal erstmal in die Müdigkeit rein. Und wenn du das ignorierst, ja, dann gehen wir halt tiefer rein. Dann ist es nicht mehr, also hast du quasi Pech gehabt. Ja, und dann fängt der Teufelskreis oder wie gesagt, diese Gesundheitsreise dann an, wo Leute dann halt tiefer in die Probleme hereinrutschen.
Dann muss er stärkere Geschütze auffahren.
Richtig. Und dann wird es halt unangenehm. Und dann geht man zum Arzt und dann, so wie ich damals, und hat dann meine Probleme erzählt. Und dann hieß es, ja, machen wir doch mal ein Blutergebnis. Alles klar, Blutergebnis gemacht. Irgendwelche Ultraschall bei den Organen, Herz, Lunge, was weiß ich, Niere, Leber, CT-Scan. Ich habe so vieles auch hinter mir und viele Menschen auch machen Blutergebnisse, Urinproben. Ja, und dann. Jetzt bekommt man die Nachricht, jeder kennt das, jeder hat das bestimmt schon mal erlebt, da ist nichts, ihre Werte sind toll,
In der
alles super.
Norm.
Genau, ja, im Normbereich. Was heißt denn heutzutage noch Normbereich? Ja, wenn wir uns zum Beispiel die Schilddrüse anschauen, da sind manche zufrieden, wenn man einen TSH-Wert von 4,0 hat, ja, das ist im Rahmen, das ist alles toll. Aber dabei wissen wir eigentlich, ey, allein schon bei 2,5 oder schon 3,0. Spricht man von einer Unterfunktion der Schilddrüse. Ja, deswegen sage ich auch immer sehr gerne, es gibt gefühlt bestimmt 30% der Deutschen laufen mit einer versteckten Schilddrüsenunterfunktion herum. Vielleicht sogar noch mehr. Ich will jetzt gar keine Zahlen nennen, aber so um den Dreh. Ja, und das sind halt quasi Menschen, die jeder zweite wahrscheinlich in Deutschland mittlerweile Müdigkeit erlebt. Ja, und damit fängt quasi die Reise an. Und der Körper geht in die Knie und wir hören nicht hin. Und der Körper fängt an, sein Ding zu machen. Und wir sind stur, ignorieren ihn und geben einfach weiter Gas. Dabei schafft es der Körper nicht mehr. So, das ist schon mal so ein bisschen so die Grundbasis. Ja? Also, dass man versteht, dass Müdigkeit eigentlich so das Anfangssymptom ist von ganz, ganz vielen Erkrankungen, eigentlich von allen Erkrankungen, die wir so haben, die der Mensch so erfahren kann. Ja, warum kommt es zu dieser Müdigkeit? Was sind so die Ursachen davon? Wenn unsere Zelle nicht genügend ATP herstellt, ja, ATP ist eigentlich Energie am Ende des Tages für uns. Ja, unsere Zelle hat, ich sag die immer so, ich nenne die immer Kackwürste, weil die sehen so ein bisschen aus. Ja, das sind die Mitochondrien.
Ja.
Jeder hat das schon mal gehört, das Powerhouse der Zelle. Ja, gibt es viele Beschreibungen zu den Mitochondrien. Und diese Mitochondrien sind extrem wichtig, dass sie ATP herstellen. Oder besser gesagt, sie stellen ATP her. Es ist wichtig für uns, dass wir genügend ATP herstellen. Damit es zur ATP-Herstellung kommt, bedarf es ganz, ganz viele wichtige Nährstoffe, Vitamine, Enzyme, Hormone und so weiter. Wenn jetzt gewisse Hormone, Vitamine, Mineralien nicht ausreichend verfügbar sind, dann schafft es die Zelle nicht mehr ausreichend Energie zu produzieren, quasi ATP. Und wenn die Mitochondrie nicht mehr richtig arbeitet oder nicht mehr vernünftig arbeitet, nicht mehr die ganzen 100% an Energieoutput geben kann, dann erfahren wir erstmal Müdigkeit. Ja, das ist so eigentlich so das erste Symptom. Kommen wir wieder, ne? Die Müdigkeit ist, wie gesagt, das allererste. Keine Energie bedeutet einfach auch Müdigkeit. Der Körper kommt nicht hinterher. Wie gesagt, der Energiebedarf kann nicht gedeckt werden. Wir kommen nicht hinterher. Der Körper sackt ein. Danach passiert Folgendes. Es findet ein immer schlechterer Informationsaustausch im Körper statt. Unser Nervensystem fängt an, ein bisschen drunter zu leiden. Wir können das Rad weiterspinnen und sagen, dass auch der gesellschaftliche Druck dafür sorgt, dass wir unter einem Dauerstress sind. Wir haben gewisse Verpflichtungen, Verantwortungen, die wir tagtäglich, wo wir einfach hinterher müssen und das auch erfüllen müssen. Und ich sage immer sehr gerne, das ist eigentlich nicht das, wofür wir Menschen eigentlich erschaffen wurden. Aber wir kommen von der Natur und sollten in der Natur leben. Also ein Bürojob ist immer stressig für den Körper. Es ist nicht ideal, weil es einfach nicht unsere Natur ist. Wir sind nicht in Büros aufgewachsen vor wie vielen von Millionen von Jahren oder paar tausenden Jahren, wenn man das aus der religiösen Ansicht nennen möchte. Ja, also der Mensch, wie gesagt, ist nicht mit PCs und Laptops und Smartphones aufgewachsen und auch nicht neben 5G-Türmen, sondern in der Natur. Ja. Und wir haben so ein Naturmangelsyndrom. Und das sorgt für Stress. Ja, der Körper stresst. Was passiert, wenn wir Stress haben? Wir verbrauchen mehr Mineralien. Wir verbrauchen Magnesium. Wir verbrauchen Selen. Wir verbrauchen Kupfer. Wir verbrauchen Jod und so weiter und so fort. Das heißt, gepaart mit dem Stress und natürlich auch die schlechte Ernährung. Aha, wer hätte das gedacht, dass eine schlechte Ernährung dafür sorgt, dass der Körper nicht mehr Energie herstellt? Sackt, wie gesagt, die ATP-Funktion ein, Mineralien werden stärker verbraucht, der Körper fängt an, in ein Ungleichgewicht zu rücken, wo dann das Nervensystem nicht hinterherkommt, die Schilddrüse steuern muss, gegensteuern muss, die Nebenniere quasi unter Stress steht, die Niere ebenfalls unter Stress steht, die Leber anfängt langsam zu werden. Ja, man sagt auf Englisch sluggish. Ja, sie wird quasi träge. Und das hört sich erstmal sehr oberflächlich an, aber wenn wir tiefer in die ganzen hormonellen Einflüsse reingehen, was passiert eigentlich, wenn deine Leber träge ist? Was passiert eigentlich, wenn deine Nebenniere voller Stress ist und irgendwann in die Erschöpfung geht? Was ist, wenn deine Niere mit Schwermetallen belastet ist und ebenfalls Stress schiebt? Was ist, wenn dein Gehirn Aluminium hat? Und so weiter und so fort. Wir sind leider Gottes im 21. Jahrhundert also wir haben so viel Stress, falsche Ernährung, Schwermetalle, die Luftqualität, die Kleidung, die wir tragen, die Matratze, in der wir schlafen, also der Bettbezug, unsere Spülmaschinentabs, den Glasreiniger, den wir nutzen, Shampoos, unsere Zahnpasta, also einfach der Umweltstress, den Tätigkeiten, denen wir täglich nachgehen, das sind einfach alles Stressoren für den Körper. Je mehr Stressoren wir haben, desto mehr verbraucht der Körper. Erste Anzeichen Müdigkeit. Wenn man die ignoriert, geht es weiter. Und dann habe ich ein paar Organe gerade genannt. Ist es die Schilddrüse? Ist es das Gehirn? Die Nebenniere, die Niere, die Leber, die anfangen, ja, müde zu werden oder kaputt zu gehen, kann man schon sagen. Oder langsam zu werden, die Funktion nicht mehr aufrechterhalten. Und das passiert bei jedem von uns. Ich sehe das durch unsere Haarmineralanalysen und auch die Iris-Analyse, die ich mache, anhand der Augen, quasi der Iris und der Sklera. Ja, die Iris ist quasi, ich denke, jeder von uns weiß, was die Iris ist, aber außerhalb der Iris, das Weiße, das ist die Sklera. Und da gibt es halt nach über Hunderten von Analysen, die ich jetzt gemacht habe, die wir gemacht haben, sehen wir halt Muster. Und wenn ich dir sage, dass gefühlt 95% der Augen, die ich mir angucke, Nierenstress haben oder Lungenstress sogar haben, so ungefähr 80, 90% davon,
Wahnsinn.
dann wissen wir, ja, ist erschreckend, dann wissen wir, dass gewisse Zustände, die der Körper hat, von wie gesagt, Unterfunktion Schilddrüse, Nebennierenschwäche, Nierenstress, Leberträge und daraus resultieren dann die ganzen Erkrankungen, die wir sehen. Und Endometriose ist eine Erkrankung davon. Weil ich bin der Meinung, wenn die Zelle nicht gesund ist und nicht genügend ATP herstellt, dann entsteht von A bis Z alle Erkrankungen auf dieser Welt. Also ich könnte jetzt alle Syndrome, alle Erkrankungen nennen. Es fällt alles darunter, dass am Ende des Tages eine Zelle nicht genug Energie herstellt. Eine Zelle ist eigentlich, oder was ist eigentlich ein Organ? Ein Organ ist ein Konstrukt aus ganz viel Gewebe. Ganz viel Gewebe ist eigentlich ein Konstrukt aus ganz vielen Zellen. Wollen wir am Ende des Tages gewisse Organe gesund haben, dann brauchen wir Zellgesundheit. Ne? Aber wie gesagt, schon die ganzen Stressoren, die ganzen Ursachen, warum gibt es diese Ungleichgewichte? Ja, da könnten wir jetzt 5 Tage drüber sprechen, 10 Wochen. Ja, gibt es unterschiedliche. Also es gibt so viele Richtungen, die wir gehen können. Aber natürlich werden wir das Thema Endometriose jetzt im Verlaufe des Gesprächs natürlich weiter durchleuchten.
Genau. Ja, du hast noch zwei so, ich sage jetzt mal, Grundmechanismen kürzlich mal gepostet, die du auch hinter der Endometriose siehst, nämlich die Östrogendominanz und den Kupferüberschuss. Kannst du dazu auch noch mehr sagen?
Ja, natürlich. Ja, gerne. Also, kommen wir, was könnte ich zuerst ansprechen? Kommen wir zum Kupferzehner. Das ist eigentlich so mein Lieblingsthema.
Oh, schön.
Na, Kupfer ist, boah, es ist ein so komplexes Thema. Es ist unfassbar komplex. Weil Kupfer im Mainstream wird gar nicht thematisiert. Gar nicht. Wirklich gar nicht. So langsam, na, so ein bisschen passiert da was im Mainstream, aber im Großen und Ganzen spricht keiner von Kupfer. Das Einzige, was man hört, ist Eisen. Ja, nimm Eisen, wenn
Genau.
du müdig bist, wenn du müde bist, ja, nimm Eisen, wenn du Haarausfall hast, nimm Eisen, wenn du und so weiter, ja.
Genau.
Alles ist gefühlt Eisenmangel. Und dann macht man ja auch Blutbilder und dann haben die meisten einen niedrigen Ferritinwert. Der übrigens ein meiner Meinung nach kein aussagekräftiger Indikator ist, ob jemand einen Eisenmangel hat oder nicht. Ja.
Ist denn
Es
für dich
gibt.
ein aussagekräftiger Indikator, wenn ich dich das schon fragen darf?
Ja, natürlich. Also meinst du jetzt Ferritin?
Ja, also für Eisen.
Ich finde, Ferritin ist eine leere Schrottpatrone. Ferritin, wenn es erhöht im Blut zu festzustellen ist, dann kann es sogar ein Indikator dafür sein, dass im Gewebe, in der Haut, quasi im Gewebe, Entzündungen stattfinden, pathologische Zustände. Auf der anderen Seite ist das Zusammenspiel vom Eisen, also generell der Eisenstoffwechsel oder auch der Eisenkupferstoffwechsel, weil das muss man beides betrachten. Du kannst nicht nur den Eisenstoffwechsel an sich betrachten, weil du brauchst auch Kupfer. Es gibt ganz, ganz viele, es gibt in Amerika, gibt es den Full Monty Iron Panel, so heißt der. Da misst man Ferritin, Vitamin A, Vitamin D, Transferrin. Wir messen die Eisenspeicherkapazität. Dann misst man Ceruloplasmin, Vitamin A hatte ich schon genannt, Retinol, irgend noch so eine Sache. Ah, die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich glaube, noch eine Sache, die, es waren, glaube ich, 8 Stück oder 7.
Ja.
Auf jeden Fall, ja. Die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wenn man so einen Test macht, was in Deutschland nicht angeboten wird, man könnte sich ein Labor aussuchen und das mal machen, dann könnte man gewissere weitere Aussage oder einfach aussagekräftiger sein. Und dann könnte ich dir sagen, dass, ob du entweder ein Eisenproblem hast, ob zu viel Eisen oder tatsächlich zu wenig Eisen, das gibt es auch. Ne? Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, es gibt keinen Eisenmangel. Ja, den gibt es natürlich auch. Aber Ferritin an sich ist schwierig. Es ist nicht 100% aussagekräftig. Es ist auch meiner Meinung nach nicht 80% aussagekräftig und auch nicht 60%. Also dann gehen wir schon so ein bisschen runter. Und für mich ist es dann auch kein Indikator, wo ich dann sagen kann, ey, es liegt nicht daran, dass dein, weil jetzt dein Ferritin niedrig ist, dass du einen Eisenmangel hast. Gib dir ein Beispiel. Wir hatten eine Kundin, die war jede 2, 3 Monate bei ihrer Hausärztin, hat sich immer wieder Eiseninfusionen gegeben. Warum? Der Ferritinwert ist immer wieder eingesackt. Sie hat Eisen bekommen und danach Blut getestet. Eisenwert war super. 2 Monate später wieder einen Test gemacht. Ja, Symptome sind wieder aufgekommen: Müdigkeit, Abgeschlagenheit und so weiter. Ja, wieder Eisen, also Ferritin unten. Das ging dann gefühlt 4, 5 Mal oder sowas. Hat sie das hinter sich gehabt, die ganzen Eiseninfusionen. Dann kam sie zu uns ins Coaching und hat ihr gesagt, du, wahrscheinlich liegt es nicht an dem Eisen, wahrscheinlich liegt es an deinem Kupfer. Ja, du hast zu wenig Kupfer. Und ja, nach einem halben Jahr Coaching und den ganzen Maßnahmen ist ihr Ferritin ohne Eiseninfusion quasi in einen normalen Bereich vorgedrungen. Und die Ärztin war erstmal baff und hat gefragt, ja, was machst du denn? Was hast du denn gemacht, dass dein Ferritinwert hochgegangen ist? Ich habe dir doch kein Eisen gegeben. Hast du dir woanders Eisen geholt? Nein, habe ich nicht. So. Und dann sind Ärzte erstmal perplex und verstehen die Welt nicht mehr. Dabei ist es ein ganz normaler Stoffwechselprozess. Aber das lernt man wahrscheinlich in der Medizin nicht. Sonst hätten die es ja gewusst, sonst müsste ich ja nicht da eingreifen und der Person helfen. Die hätten es ja selber hinbekommen, aber anscheinend nicht. Aber die Leine, also die alleinige, ja, quasi die Gabe von Eisen ist nicht immer zielführend, um seinen Eisenstoffwechsel wiederherzustellen. Also von daher, um deine Frage zu beantworten, Ferritin sehe ich nicht als einen ausreichenden Wert, der jetzt eine Aussagekraft hat, ob jemand zu viel oder zu wenig Eisen hat. Genau. Ja, ich kann mal da weiter anknüpfen,
Gerne.
weil es wird jetzt sehr komplex und ich hoffe, es wird nicht zu stumpf und zu trocken, aber wir können da kurz reingehen. Also, es gibt. Wenn wir Eisen verstehen wollen, Eisen muss zirkulieren. Also das weiß jeder, auch Ärzte wissen das. Eisen muss zirkulieren, Eisen muss Sauerstoff transportieren. Aber ohne Sauerstoff kommen wir auch nicht zur ATP-Herstellung. Deswegen werden wir müde, ebenfalls. Eisen hat viele Wege, also wie der Körper Eisen aufnehmen kann, gibt es ganz viele Wege. Es gibt aber einen Hauptweg, wie Eisen zirkulieren kann im Körper. Was meine ich mit zirkulieren? Eisen speichert sich ja in den Zellen meistens ab und muss dann quasi herauskommen, um zirkulieren zu können, Sauerstoff transportieren zu können und seine Arbeit zu verrichten. Wenn Eisen aber stecken bleibt, warum bleibt es stecken? Eisen hat, wie gesagt, es gibt ein Enzym, was den Hauptzweck hat, Eisen zirkulieren zu lassen. Dieses Enzym nennt sich Ferroportin. Ferroportin ist kupferabhängig. Also brauchen wir Kupfer, um das Enzym Ferroportin herzustellen, was Eisen aus den Zellen herausholt und zirkulieren lassen lässt, quasi. Wenn wir kein Kupfer haben, dann haben wir dieses Phänomen wie bei meiner Kundin. Die Leute nehmen Eisenpräparat oder haben niedriges Ferritin, testen das, nehmen Eisenpräparate, Infusionen. Denen geht es danach besser. Das ist auch bei den meisten so. Die nehmen das und denen geht es erstmal gut. Es gibt auch manche, die haben so viel Eisen in sich, obwohl der Ferritinwert niedrig ist, dass wenn sie Eisen nehmen, dass denen absolut schlecht geht. Dann reden wir auch von diesem Eisenüberschuss. Dazu kommen wir gleich. Also. Zu wenig Kupfer gleich zu wenig Ferroportin gleich Eisen bleibt stecken in den Zellen. Was passiert, wenn Eisen in den Zellen stecken bleibt? Das kannst du dir vorstellen wie so ein Auto, was du bei Wind und Wetter einfach mal draußen stehen lässt, 30 Jahre oder 20 Jahre. Es wird anfangen zu rosten. Es entsteht oxidativer Stress. Und dieser Stress entsteht in den Zellen. Meistens wird Eisen auch in der Leber gespeichert oder so. Ja, die Leber speichert gern mal Eisen. Und dann fängt die Leber und die Leberzellen fangen an, quasi kaputt zu gehen. Es werden Mineralien wieder verbraucht. Magnesium, Selen, Vitamin E, ja, all diese Antioxidantien, Zink, das wird alles auf einmal in einer höheren Geschwindigkeit verbraucht. Dann fangen die Zellen an, quasi kaputt zu gehen, weil freie Radikale entstehen. Es ist kein Schutz mehr da, weil irgendwann durch schlechte Ernährung, Stress, Schwermetalle und so weiter, der Körper hat gar keine Mineralien mehr. Es kommt zu wenig rein. Dann sind die Zellen quasi schutzlos ausgeliefert den freien Radikalen und gehen kaputt. Es entstehen Schäden, Zellschäden. Die Zellen sterben sogar teilweise. Und dann entsteht zum Beispiel eine nicht alkoholische Fettleber. Ja, es ist nicht der Zucker schuld, sondern eventuell dein Eisenüberschuss. Aber wenn wir zu wenig Kupfer haben, Dann haben wir nicht nur ein Problem, Eisen zirkulieren zu lassen, sondern wir haben auch ein Kupferproblem an sich. Und jetzt kommen wir zur Komplexität von Kupfer. Also wie komplex dieses ganze Thema ist, ist unglaublich. Ich versuche es so einfach und so, dass ihr mir folgen könnt, alle, euch das wiederzugeben, dass ihr es verstehen könnt. Also, Ferroportin mit das wichtigste Enzym, um Eisen zirkulieren zu lassen. Haben wir zu wenig Kupfer, Eisen kann nicht zirkulieren, oxidativer Stress erhöht sich, wir haben quasi einen Eisenüberschuss in der Zelle.
Eigentlich,
Und
wir kommen
dann,
nicht ans Lager ran.
richtig, und dann haben wir niedrige Ferritinwerte, die aber nicht der Realität entsprechen. Ja, dann ist meistens Ferritin eine leere Schutzpatrone. Das ist der Eisenspeicherwert, aber da drin ist kein Eisen. Weißt du, was ich meine? Weil es nicht herauskommt.
Ja.
Es zirkuliert nicht. Kommen wir zu dem Zusammenspiel zwischen Nebenniere, Leber und Kupfer. Kupfer ist auch noch wichtig. Also für was ist Kupfer alles wichtig? Es ist eigentlich für den gesamten Stoffwechsel wichtig. Kupfer macht stressresistent. Es ist wichtig für die ATP-Herstellung. Der letzte Step in der Zellatmung nennt sich Elektronentransportkette. In dieser Elektronentransportkette gibt es das letzte Enzym, was dann quasi den Switch zu ATP macht, das nennt sich Cytochrom-Cyoxidase. Cytochrom-Cyoxidase ist kupferabhängig. So. Kupfer hilft beim Immunsystem. Ohne Kupfer kann zum Beispiel L-Tyrosin nicht verwertet werden. Es ist wichtig für unsere Nebenniere. Es, wie gesagt, transportiert Eisen aus dem Gewebe. Es baut Histamin ab. Es regeneriert unser Nervensystem. Ja, die Gliazellen und quasi das Nervengerüst unseres Nervensystems ist kupferabhängig. Das wissen auch nicht viele. Und so weiter und so fort. Aber es gibt ein weiteres Enzym namens Ceruloplasmin. Ceruloplasmin ist ebenfalls von ganz, ganz wichtiger Bedeutung, um auch Kupfer zu verstehen. Bevor ich da reingehen möchte, darf man sich aber auch nochmal die Frage stellen, aber viele erzählen mir doch, dass es eine Kupfertoxizität gibt. Das heißt, ich habe doch dann zu viel Kupfer in mir. Zum Beispiel Frauen, die auch eine Haarmineralanalyse woanders machen, die vielleicht im Blutwert erhöhte Kupferwerte aufweisen, dann ist es sehr leicht, dass man in diese Falle tappt, dass dann man das Gefühl hat oder dann kriegt man die Information, ey, du hast zu viel Kupfer. Ja, und dann denkst du dir, ja gut, ich muss kein Kupfer zu mir nehmen, ich habe doch zu viel davon. Aber die Realität sieht halt einfach anders aus. Weil heutzutage, ich nenne dir auch gleich und euch die Gründe, hat eigentlich gefühlt jeder Mensch einen Kupfermangel, einen bioverfügbaren Kupfermangel. Was raubt Kupfer an erster Stelle? Kupfer hat viele Antagonisten. Ja, wenn wir in dieses Mineralienbalancing kommen, was wir halt machen in unserem Coaching, Mineralien haben gewisse Synergisten und Antagonisten. Es macht keinen Sinn, was zum Beispiel gefühlt jetzt vor allem die letzten 3 Jahre gefühlt jeder gemacht hat, ist eine isolierte Zinksupplementierung. Ja, Zink und Kupfer sind Antagonisten. Wenn du Zink supplementierst, verbrauchst du ganz viel Kupfer. Also es verschwindet quasi aus dem Körper. Wenn du zu viel Kupfer zu dir nimmst, dann hast du irgendwann viel zu wenig Zink. Ja, und das Gleiche geht dann halt mit den ganzen anderen Mineralien. Zum Beispiel eine isolierte Zinksupplementierung, was ganz viele Menschen immer noch machen, sorgt dafür, dass du irgendwann gar kein Kupfer mehr hast. Elektromagnetische Frequenzen sind sehr, sehr, ist ein krasser Stressor für den Körper. Unser Handy, WLAN, die Türme draußen und so weiter. Der erste Schutz dagegen ist Kupfer. Ja, und durch diesen elektromagnetischen Stress wird viel Kupfer verbraucht. Wir essen nicht mehr kupferhaltige Lebensmittel. Welche Lebensmittel sind kupferhaltig? Leber. Welcher Mensch isst heute noch Leber? Wenn wir vor allem meine Generation und vielleicht auch noch deine Generation anschauen, da isst keiner mehr Leber. Ja, das ist wenn Leute Leber hören, ist sofort eine Abneigung. Ja, wie kannst du sowas essen? Und nee, das schmeckt doch scheußlich. Nein, so eine Abneigung haben wir schon davor entwickelt. Dabei haben unsere Vorfahren, wenn ich so an meine Oma, Opa denke, die haben das, sorry für den Ausdruck, aber die haben das zerfetzt. Ja, die haben Rinderleber, haben die gegessen, weil die wussten, das ist voller Nährstoffe, das tut meinem Körper gut.
Ja.
Heutzutage isst keiner mehr Rinderleber. Zum Beispiel, ja? Eines der eigentlich das Superfood schlechthin, was am besten Kupfer bietet für uns, ist einfach kein Mensch mehr heutzutage. Also Ernährung ist ein treibender Faktor. Dann Vitamin C. Ja, wie viele Leute machen auch vielleicht in der alternativen Szene Vitamin C-Infusionen? Vitamin C raubt Kupfer. Die Vitamin B3-Form, das Niacin, raubt Kupfer. Wie gesagt, Zink isoliert, kolloidales Silber raubt Kupfer. Was gibt's noch? Ah, genau. Ha. Jetzt kommen wir zu einem Thema. Ich hoffe, dein Podcast wird nicht gesperrt dadurch. Aber das Thema Bratwurst. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Nee.
Gut, wie kann ich das erklären? Die gewissen Piekser, die man
Ah.
bekommt, wenn man ein Kind ist. Ja, ich sage immer sehr gerne Bratwurst, ja, weil
Okay.
der
Das ist
Lauterbach wollte
deutlicher,
uns,
ja.
der Lauterbach wollte uns Bratwursten. Ja.
Ja, okay.
Die Bratwurst und vor allem als Kind, ich habe heute oder gestern was gelesen, ich glaube 1985 gab es für ein Kind unter ein Jahr alt, ich glaube 5 Piekser. Ich glaube, mittlerweile sind es um die 20, 30 oder sowas. Und auch die haben gewisse Inhaltsstoffe, die Piekser, die Kupfer rauben im Körper. Und somit kommen wir eigentlich, kannst du schon sagen, mit einer Kupferarmut nach einem Jahr auf dieser El auf dieser Wer auf dieser Welt, auf dieser Erde, haben wir alle einen Kupfermangel. So. Und Kupfer ist übrigens extrem wichtig für die Entwicklung des Menschen, für die Entwicklung auch in der Schwangerschaft. Dass das Kind aufwächst im Bauch der Mutter. Kupfer spielt da eine absolut tragende Rolle. Deswegen strugglen auch viele Frauen, erstens schwanger zu werden. Und mittlerweile häufen sich ja auch die Fehlgeburten und alles. Ja.
Ja.
Es ist erschreckend. Die Zahlen sind erschreckend, wenn man da mal reingeht. Es wird alles immer schlimmer.
Ja.
Und wie gesagt, Kupfer spielt hier immer noch und wieder eine tragende Rolle. Also, das sind mal so ein paar Gründe, warum heutzutage viele Menschen einen bioverfügbaren Kupfermangel haben. Gleichzeitig kann man sich aber auch quasi anstecken oder quasi toxisches Kupfer sich aneignen, indem man Vegetarier oder Veganer ist. Und dazu komme ich jetzt zu der Connection zwischen Rinder, zwischen, nicht Rinderleber, zwischen Nebenniere unserer Leber und einem Enzym namens Ceruloplasmin. Wenn wir wieder über Energie sprechen und über Müdigkeit, dann muss unsere Schilddrüsen, unsere Nebenniere, die müssen funktionieren. Ja, die Hormone sind von essentieller Bedeutung, dass der Stoffwechsel stattfindet. Unsere Nebenniere ist heutzutage, anhand der HMAs, die ich sehe, über 80% haben eine Nebennierenschwäche. Die Nebenniere produziert Hormone, die auch während der Menopause und auch generell, vor allem beim Frauen, während dem Stoffwechsel, während den Menstruationszyklus, extrem wichtig ist, um gewisse Hormone wie Progesteron, Östrogen und so weiter herzustellen. Wenn die Nebenniere aber down ist, was bei sehr vielen der Fall ist, weil allein ein bisschen Stress, Mineralmängel und ein paar Schwermetalle reicht aus, dass die Nebenniere schon den Geist aufgibt heutzutage. Ja, die Nebenniere ist bei vielen einfach schlecht, down, platt, müde, kaputt, nenn es, wie du es möchtest. Und wenn die Nebenniere down ist, dann passiert Folgendes. Die Nebenniere signalisiert der Leber, das Enzym namens Ceruloplasmin herzustellen. Wenn die Nebenniere kaputt ist, quasi down ist, dann kann sie das Signal nicht mehr ausreichend an die Leber abgeben. Das Resultat davon ist, dass wir zu wenig Ceruloplasmin herstellen. Ceruloplasmin ist das Enzym, was Kupfer aktiviert. Heißt, es kann sogar sein, wenn, oder nicht, es kann sogar sein, es ist so, wenn Veganer und Vegetarier zu mir kommen und eine HMA machen, die sind alle kupfertoxisch und die haben alle kaputte Nebennieren. Alle. Kann wirklich nicht eine Ausnahme machen. Die meisten haben kaputte Nebennieren und Kupfer und sind kupfertoxisch. Weisen viele Indikatoren für eine Kupfertoxizität auf. Die Nebenniere geht halt kaputt, wenn keine Mineralien da sind. Ich sag mal so, Veganismus und Vegetarier sein. Vegetarier ist noch ein Ticken besser, aber Veganismus ist halt einfach Mangelernährung. Der Körper hat irgendwann keine Mineralien mehr und auch gewisse Formen, die man aufnimmt durch diese Ernährungsform. von zum Beispiel jetzt Retinol, Vitamin A, von den Mineralien ist einfach minderwertiger. Genauso ist es dann auch mit dem Kupfer. Ja, die Kupferquellen, die wir zu uns nehmen von Pflanzen, ist für den Körper schlecht absorbierbar und schlecht verstoffwechselbar. Und dadurch kommt es, dass es dann auch schnell toxisch wird für den Körper, dass sich das als nicht bioverfügbares Kupfer einspeichert im Körper. Meistens auch hier wieder in der Leber. Die Leber ist das Organ, was Kupfer speichert. Und irgendwann erreichen wir halt das Level, dass irgendwann so viel Toxizität in der Leber ist vom Kupfer, dass es dann ins Gehirn geht und danach auch um die anderen Organe. Aber zurück zu dem Veganismus. Wie gesagt, schlechte Form, keine Mineralien, Nebenniere down. So, Nebenniere ist runter, Ceruloplasmin wird zu wenig hergestellt. Resultat, du nimmst schlechte Kupferform an, zu dir und hast am Ende sogar deinen Körper, der es nicht mehr schafft, wenn Kupfer da ist und das irgendwie verwertet wurde, dass es aktiviert werden kann, dann fehlt Ceruloplasmin. Was es aktiviert? Und somit haben wir eine Toxizität, weil es speichert sich dann nicht mehr als bioverfügbares und wird genutzt, sondern der Körper sieht, ach du Scheiße, das ist ja nicht bioverfügbar. Was soll ich damit machen? Ich muss das abspeichern. Ich kann damit nichts anfangen. Es ist nicht bioverfügbar. Und diese nicht bioverfügbare Form speichert sich dann, wie gesagt, in der Leber. Und dann entstehen auch hier wieder von A bis Z ganz, ganz viele Erkrankungen, weil, wie gesagt, der Stoffwechsel viel über die Leber läuft, und die Hormone viel über die Leber laufen. Und Ceruloplasmin, was sehr interessant ist, Ceruloplasmin ist übrigens erstens Vitamin A abhängig, ja, Retinol abhängig und Kupfer abhängig. Nicht nur, dass es Kupfer aktiviert, es braucht sogar selber Kupfer. Ja, groteskerweise, sag ich mal. Und solche Zusammenhänge reichen aus, ja, Nebenniere down, was wie gesagt über 80% der Menschen haben, die wir getestet haben, eventuell veganer Lifestyle, falsche Ernährung, sorgen dafür, dass du kupfertoxisch bist. Und wenn du kupfertoxisch bist, das willst du nicht haben, glaub mir, dann kann Endometriose entstehen. Warum entsteht Endometriose, wenn wir kupfertoxisch sind? Und um das nochmal so kurz zusammenzufassen, wenn ich über Kupfertoxizität spreche, dann sind das eigentlich immer beide Zustände. Der bioverfügbare Kupfermangel und der Überschuss an nicht bioverfügbarem Kupfer. Das sind die zwei Zustände, die meistens herrschen.
Das ist quasi ein Verhungern vor vollen Trögen, oder? Weil man einfach nicht rankommt.
Richtig, der Körper versucht es, aber er schafft es einfach nicht. Weil so viele Enzyme, Hormone nicht richtig laufen, dass der Körper sagt, gut, was soll ich jetzt machen? Du isst weiter dein Kupfer, aber ich kann es nicht verstoffwechseln. Ja, was soll ich machen? Ich speichere das ab. Du speicherst das ab. Also hier, auch hier, Kupfer, wenn es toxisch ist, ist, also Kupfer ist für mich, glaube ich, einer der reaktivsten Mineralien und Elemente. Ja, sehr reaktionsfreudig. Und wenn es auch noch toxisch ist, also in einer nicht bioverfügbaren Form für den Körper, dann entsteht auch hier ganz, ganz starker oxidativer Stress, wie beim Eisen. Und Eisenüberschuss ist verbunden mit Krebs, mit Zivilisationserkrankungen, Alzheimer, Demenz, Leberzirrhose. Die Liste ist lang. Also Eisenüberschuss ist unfassbar underrated, also unterschätzt, weil einfach keiner darüber spricht, weil, wie gesagt, Kupfer fehlt. Eigentlich der wahre Superstar müsste eigentlich Kupfer sein und nicht Eisen. Aber wie gesagt, den Zusammenhang habe ich so ein bisschen erklärt, hoffentlich verständlich, und nicht zu trocken. Und somit schafft, wie gesagt, der Körper einfach nur noch innerlich Stress zu haben, weil einfach Mineralien nicht mehr in einem Gleichgewicht sind, die Nebenniere down ist. Und dann kommen wir zum. Machen wir mal den Schwenker rüber zur Endometriose. Ich denke, das ist jetzt interessant für viele. Warum? Was hat jetzt Kupfertoxizität mit Endometriose zu tun? Endometriose kann ja eigentlich auch verstanden werden, als dass das Gewebe sich verändert. Es kommt zu Verwachsungen. Es kommt zu, manche sagen auch Missbildungen, halt einfach das Verrutschen vom Gewebe, dass das dann heraustritt oder halt so eine Art Stängel bildet. Ne? Also es gibt ja unterschiedliche Formen und meistens ist es dann halt eben diese Form oder dass sich das Gewebe einfach verändert und das dann halt auch eben sehr schmerzhaft dann ist. Ne? So, mir fällt wieder das Wort Gewebe. Und Gewebstruktur ist auch Kollagensystem. Unser Kollagensystem, was ja quasi unsere Organe zusammenhält, unsere Knochen und einfach das ganze Gerüst zusammenhält, das ist das Kollagen. Und Kollagen, wenn wir in das System reinschauen, dann gibt es auch hier wieder ganz, ganz wichtige Mineralien, Vitamine, die wichtig sind, dass unser Kollagensystem vernünftig aufgebaut wird. Ja. Wer ist unser Superstar in unserer heutigen Folge? Das ist Kupfer. Kupfer spielt für unser Kollagensystem eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Wieder einmal. Viele sagen, nimm ruhig dein Kollagenpulver, nimm ein bisschen Vitamin C, vielleicht ein bisschen Silizium. Dann tust du schon etwas, dann tust du schon ganz, ganz viel für dein Kollagensystem, für deine Haut, für dein Gewebe und so weiter. Auch hier, der Superstar wird vergessen. Keiner spricht über Kupfer und auch die Kupfertoxizität oder auch generell bioverfügbares Kupfer zu sich zu nehmen. Das wird wieder nicht erwähnt. Kupfer wird außer Acht gelassen. Und einer der Hauptursachen, warum Endometriose entsteht, ist die Kupfertoxizität. Kupfer, wenn Kupfer toxisch ist und auch ins Gewebe gehen kann, ja, quasi auch in die Zellen dann, dann bildet sich das Kollagensystem nicht vernünftig. Ja, wir haben quasi so eine Art Sprödigkeit, Brüchigkeit. Und wenn du das dann über einen längeren Zeitraum hast, wo die Zellen sich ja immer wieder erneuern, dann kommt es zu diesen Verwachsungen. Und das ist am Ende des Tages Endometriose. Ja, wo die Menschen dann Schmerzen haben, ne, die ganzen Probleme, auch hormonell. Ich sage immer sehr gerne, wer Endometriose hat, der hat nicht einfach Endometriose, der hat wahrscheinlich Schilddrüsenprobleme, Nebennierenschwäche und Schwermetalle in seinem Körper.
Die
Das sind
Frage ist, ob es
eigentlich meiner
erkannt
Meinung nach,
wird. Genau.
ja, das ist das Ding.
Ja.
Ich hab Familienmitglieder, die Endometriose haben, und was sie mir erzählen, was sie da machen, also ich schüttel da mit dem Kopf, das hat nichts mit Ursachenbekämpfung zu tun, sondern mit Symptombehandlung und einer ganz schlechten Symptombehandlung.
Ja.
Genau.
Ja, also eigentlich eben das Kupfer oder das toxische Kupfer in der nicht verfügbaren Form richtet solche Gewebsschäden an, dass es dann quasi zu Verwachsungen und Veränderungen vom Gewebe führt. Und bei Endometriose trägt es dann halt den Namen Endometriose. Bei anderen Krankheiten zeigt sich dann vielleicht unter einem anderen Deckmäntelchen, aber schlussendlich ist das so der Mechanismus dahinter.
Ich habe mal eine Studie ausgepackt, also hast du vollkommen richtig, da liegst du richtig. Und das Ding ist halt, wenn Leute jetzt anfangen zu googeln und vielleicht Kupfer und Endometriose, ihr werdet wahrscheinlich nicht so viel fündig werden. Weil im Mainstream ist das absolut nicht angekommen, das Thema. Ich habe mal eine Studie von Sirohi 2020. In einer Studie von Sirohi 2020 über endokrine Disruptoren, Chemikalien und ihre Rolle bei Endometriose wurde in einer Studie ein positiver Zusammenhang zwischen Kupfer und der Prävalenz von Endometriose festgestellt. Also es gibt die Studien. Es gibt Studien, die schon festgestellt haben, ey, diese Kupfertoxizität und die Endometriose, da gibt es einen Zusammenhang. Ich habe hier noch eine Studie von 2013. Da wurden bei Frauen mit Endometriose im fortgeschrittenen Stadium erhöhte Serumspiegel von Kupfer und oxidativen Stressmarkern festgestellt. Dies deutet auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Kupfertoxizität und oxidativem Stress bei Endometriose hin. Ja, auch hier wieder erhöhte Kupferwerte ist gleich Endometriose. Eine weitere Studie, die da ebenfalls einen Zusammenhang mitgebracht hat. Ja. Genau. Also nicht nur. Also der Mainstream, wie gesagt, wird man nichts finden, meiner Meinung nach. Wenn man tiefer reingeht in die ganzen Foren und in die Studien, dann wird man schon fündig. Aber ja, keine, also ich habe bis jetzt, es gibt so viele Endometriose-Tanten auf Instagram, die so eine Scheiße labern, das muss man einfach sagen, ne? Also das ist unfassbar. Die
Ja.
machen Reels und normalisieren das. Da gibt es nichts zu normalisieren, mein Mädchen. Das ist, was du da machst, ist, du verarschst die Leute, dass die denken, es gibt keine Heilung.
Ja.
Sorry für meinen Ausdruck, aber du fickst die Menschen. Sorry.
Ich bin voll bei dir. Ich bin ja auf weiter Flur gefühlt fast alleine. Nicht ganz zum Glück, aber ich bin deutlich in der Unterzahl mit meinen
Ja.
Aussagen. Daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es ist halt Die Betroffenen fühlen sich halt oder möchten gehört werden. Deswegen möchten sie die Krankheit nicht bagatellisieren, indem sie sagen, man kann was tun. Aber damit helfen sie sich natürlich nicht und halten sich selbst in der Opferhaltung
Richtig.
und verunmöglichen sich selbst einen Weg raus. Und da bin ich voll bei dir.
Und das
Aber
sind Frauen, sorry, dass ich unterbreche, das sind
alles gut.
Frauen, die dann Reels machen, ja, auf Instagram oder auf TikTok und so das Unschuldslamm spielen und sagen, ach, mir geht's so schlecht und ich habe das Symptom, das muss normalisiert werden. Und das bekommt Reichweite. Ja, die haben da 100, 300.000 Follower und labern einfach nur Bullshit,
Ja.
erzählen was von, das muss normalisiert werden, ihr müsst uns verstehen und ach, wir sind hier, ne, wie du schon sagtest, so opferrollemäßig. Und dabei sagst du denn, ey, guck mal, hier gibt's Frauen, die haben das wegbekommen. Ja, hier gibt es Frauen mit denen und der Lösung und das kannst du machen. Das wollen die selber nicht hören, weil die selber wahrscheinlich, entweder sie wollen selber nicht gesund werden, wollen nur auf die Ärzte hören, was vollkommen legitim ist, aber ob das die richtige Entscheidung ist, sei mal dahingestellt. Und
Genau.
auf der anderen Seite, vielleicht sind sie so erfolgreich und machen so viel Geld damit mit ihrer Erkrankung, dass sie vielleicht diese Erkrankung behalten wollen, weil wenn sie es dann nicht mehr haben, wem wollen sie dann quasi helfen? Aber das, so weit denken die Menschen wahrscheinlich dann auch nicht. Vielleicht liegt es an der Kuffertoxizität.
Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Ja. Also
Ja.
da kann man nur wütend werden, ne? Also sorry für
Ja,
meinen
ja.
Ausraster, aber das ist also für mich als Gesundheitscoach und ich sehe da Ergebnisse, die wir auch haben bei manchen und dann sowas lese und das auch
Ja.
vielleicht sogar in meiner eigenen Familie sehe, dann ist es ja, schwierig, ruhig zu bleiben, ne?
Ja, das verstehe ich ganz gut, aber das ist tatsächlich auch. Es war die Motivation für mich, diesen Podcast zu starten vor über 3 Jahren, weil ich eben
Ja.
wollte, dass sich die Botschaft verbreitet, dass man eben ganz viel tun kann, dass es eben kein Schicksal sein muss, wenn
Richtig.
man das nicht möchte.
Jetzt frage ich dich, du hast ja keine Endometriose mehr, ne?
Nee.
Was hast du denn gemacht? Das wird uns doch. Also ich glaube, du hast es schon in einer anderen Dings-Episode erzählt, denke ich mal, oder?
Ja, mehr als einmal.
Okay, dann wissen ja deine Leute wissen ja Bescheid.
Genau,
Deine
aber
Community.
ja,
Okay, gut.
es hat für dich in der Kurzfassung, es hat alles mit der Ernährungsumstellung angefangen, es hat mit ganz vielen Nahrungsergänzungsmitteln angefangen, dass ich auch da auf Mineralien und möglichst nährstoffdichte Lebensmittel
Ja.
geachtet habe, Umweltfaktoren ausmerzen, so gut wie es geht, Kosmetik, Putzmittel, alle möglichen Schadstoffe eliminieren oder zumindest reduzieren. Einen, ja, artgerechteren Lebensstil, Schlaf priorisieren, auf
Ja.
künstliches Licht achten und so weiter und so fort, aber auch Weiblichkeitsthemen anschauen. Ja, das hat alles so seinen Teil dazu beigetragen, aber auch so, ich nenne sie Soft Endoskills, die Soft Skills, Grenzen setzen lernen, Nein sagen lernen. Sich selbst priorisieren, sich selbst den Selbstwert geben wieder und ein eigenmächtiges Leben führen. Und aber das kennst du sicherlich mit der Schilddrüsenthematik, ist ja
Ja.
auch das eigene Leben so wieder ein bisschen in die Hand nehmen und für sich wieder zu leben und nicht für andere oder was ja die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Und das gehört alles mit rein.
Kupfer ist das emotionale Mineral, sagt
Schon?
man.
Wusste ich nicht.
Ja.
Ja.
Und jemand, der kupfertoxisch ist, ist auch quasi mit seinen Emotionen
Nicht
nicht da, wo
alleine.
er sein sollte, sondern überall, ne?
Ja.
Mal vielleicht übersensibel hin
Spannend.
zur Emotionalität, Ausbrüche, Wut, Heulattacken, ja, Emotionen unterdrücken, Emotionen nicht verarbeiten können, Emotionen nicht rauslassen können. Also wenn wir da nochmal über diese Seite sprechen, was Mineralien machen und Kupfer das emotionale Mineral ist, dann absolut. Und die Sachen, die du angesprochen hast, das sind ganzheitliche Methoden.
Ja.
Naja, also man muss den Körper nicht, das macht ja die Medizin sehr gerne, die sagen ja gut, dann operieren wir das raus, aber es ist kein ganzheitlicher Ansatz. Und das, was jeder Mensch machen sollte, ist wirklich jede Sparte seines Lebens quasi mal unter die Lupe zu nehmen.
Ja.
Was mache ich nach dem Aufstehen? Bin ich sofort am Handy oder gehe ich raus, gucke mir den Himmel an, meine Augen nehmen das Sonnenlicht auf, mein zirkadischer Rhythmus wird eingestellt? Oder gehe ich abends mit einem Handy schlafen wieder? Ja? Oder schlafe ich an der Couch mit dem Fernseher ein und mit meinem iPad in der Hand? nehme das blaue Licht auf, was dafür sorgt, dass ich kein Melatonin abends vernünftig ausschütte, was dafür sorgt, dass mein Körper sich nicht richtig regenerieren kann nachts, was eigentlich das Wichtigste ist. Ja, ich sage auch immer sehr gerne, gewisse Erkrankungen, die brechen nicht aus, weil wir abends schlafen. Ja. Weil Melatonin so ein krasser Antioxidant ist, dass einfach alles wegrepariert wird. Ja. Und wie gesagt, so Blaulicht und Wasserqualität, mit welchen Menschen umgibst du dich? Welche Sachen nutzt du tagtäglich? Du hast es schon gerade angesprochen, deine Shampoos, Mittel, hin und her, Chemikalien, deine Ernährung, ja, ist es nah an der Natur oder ist es verarbeitet? Ja, bis zum Gehen nicht mehr. Und wie ist die Qualität davon? Was trinkst du? Ist es nur Cola und nur Fanta und nur Fruchtsäfte und so weiter? Anstatt mal qualitativ hochwertiges Wasser. Richtig, das ist, also wir müssen, egal bei welcher Erkrankung, immer das Ganze ganzheitlich betrachten. Und Endometriose ist meiner Meinung nach das Resultat aus einem Hormonsystem, was nicht richtig funktioniert, weil zu viel Stress da ist. Warum ist zu viel Stress da? Es gibt Mineralien, die in einem Ungleichgewicht sind. Kupfer ist hier so eine tragende Rolle. Dann haben wir das Vorhandensein von Schwermetallen. Ja, wenn wir hier nochmal kurz über Schwermetalle sprechen können. Da gibt es eigentlich so gerne so zwei Schwermetalle, die so eine übergeordnete Rolle haben, auch wenn andere Schwermetalle ebenfalls mit Endometriose in Verbindung gebracht werden können, haben wir das Thema Aluminium und Quecksilber sehr stark. Und Cadmium, eigentlich drei, kannst du sagen. Ne, Aluminium, Cadmium und Quecksilber. Bei Quecksilber gibt es eine Studie, die gezeigt hat, Frauen mit Endometriose haben in den Endothelzellen Quecksilber. Ja. Es wurde Quecksilber gefunden. Da man sich die Frage stellt, ja, woher kommt das? Auch hier wieder, boah, ist sehr ausschweifend. Aber Pizza, ne, Bratwürste, wir haben dieses High Corn Fructose Sirup, also Fructose-Sirup, was in gewissen verarbeitenden Produkten drin ist, das wissen die wenigsten, das wird aus Quecksilber hergestellt.
Das wusste
Das
ich
muss
auch.
ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die Leute in Deutschland, viele, bestimmt 20, 30 Millionen, vergiften sich tagtäglich eventuell durch ihren Fruchtejoghurt mit Quecksilber. Dann über die Luft, Industrie und Amalgamfüllungen. Ja, auch sehr interessant. Ja, eigentlich somit eine der meisten oder die häufigste Quelle, wo die Leute sich mit Quecksilber anstecken. Also Quecksilber spielt schon mal eine wichtige Rolle, wenn es um Endometriose geht, dass quasi Endometriose entstehen kann. Das gleiche gilt für Aluminium, ja, was ebenfalls in diesen in diesem Endoepithel quasi da reingehen kann und ebenfalls für diesen Stress und für diesen oxidativen Stress und für die Zerstörung sorgen kann. Und ich habe noch hier noch eine Studie, die das auch nochmal mit Cadmium zeigt. Genau. Erhöhte Werte wie Cadmium, Quecksilber und Aluminium können das Hormon Fortpflanzungs- und Immunsystem stören und möglicherweise zu Fortpflanzungsproblemen wie Endometriose führen. Balabanic 2011 ist die Studie. Auch hier der Zusammenhang. Quecksilber, Cadmium und Aluminium. Das Vorhandensein dieser Schwermetalle, die eben ebenfalls. Guck mal, wenn du Schwermetalle hast, und ich sage ja, Endometriose ist für mich einfach nur eine Veränderung von Zelle, von Gewebe, heißt systematischer Kollaps. Irgendwelche Toxizitäten, irgendwelche Mineralmängel, irgendwelche Schwermetalle, die da sind und dein Gewebe verändern. Das ist für mich Endometriose, mehr ist das gar nicht. Und da muss man halt, wie gesagt, auf die Ursache kommen. Und die Ursachen finden, Haarmineralanalysen machen, die Ernährung optimieren und den ganzen anderen Quatsch, den wir gerade besprochen haben, ist kein Quatsch, aber ne, die ganzen weiteren Dinge, dass dann Endometriose auch verschwinden kann, wenn ich es so sagen darf. Ne? Aber man muss die Ursache finden. Ja? Wir müssen immer auf die Ursache schauen. Und die Punkte habe ich gerade genannt. Da muss man anfangen. Und wenn man da anfängt und da in die Suche geht oder auf die Suche geht und diese Themen auch mal angeht, wie da sich nährstoffreich ernährt, die passenden Supplements nimmt, nicht einfach wild herumsupplementiert, isoliertes Zink nehmen und dann hast du gar kein Kupfer mehr, ne? Das ist schon für Endometriose-Leute schon der Horror. Und ich kann dir versichern, dass die meisten Endometriose-Tanten auf Instagram wahrscheinlich das empfehlen, ja, nimmt Zink, das ist bestimmt gut für euch. Weiß ich jetzt nicht, aber aus dem Kopf heraus bestimmt. Ja, wir brauchen Gleichgewichte. Die
Ja.
richtige Ernährung, die richtigen Maßnahmen, das richtige Umfeld. Wirklich alles hinterfragen, jeden einzelnen Schritt, den man zu Hause macht. Absolut essentiell, damit wir Endometriose handeln können. Nicht nur Endometriose, am Ende des Tages unseren ganzen Stoffwechsel.
Ja.